Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
Das war jetzt, ich hoffe, sehr werbewirksam gesprochen, dass es sich lohnt, über solche Fragestellungen nachzudenken. Und dann ist diese Schlussfolgerung, eigentlich ist das gar nicht so einfach, das mit dem Bewusstsein, ist dann vielleicht gar nicht irgendwie so eine deprimierende Einsicht, die Philosophen können schon wieder nicht beantworten, sondern vielleicht ist das einfach so. Ich glaube, das ist auch etwas, was jeder, der sich früher oder später mit Philosophie beschäftigt, irgendwann lernt. Und dass es eigentlich gar nicht darum geht, Antworten zu finden auf diese Fragen, sondern einfach die Probleme in ihrer Tiefe zu verstehen. Und manchmal ist es auch schon eine gute Antwort herauszuziehen, so einfach ist das Ganze gar nicht. Und manche Dinge sind viel komplexer und dadurch haben sie vielleicht gerade ihren Reiz. Und was der Mensch ist und was das Bewusstsein ist, gehört für mich da definitiv dazu.
Mein heutiger Gast ist Philosoph und Linguist. Nach Studien- und Forschungsaufenthalten in Bamberg, Oslo und New York arbeitet er im interdisziplinären Forschungsfeld STS, Science, Technology and Society, als Senior Lecturer für digitale Technikphilosophie an der Kurt University in Berlin. Er promovierte dereinst zu Kripke's Metaphysik möglicher Welten. Und heute forscht er zur Philosophie der künstlichen Intelligenz. Herzlich willkommen, Sebastian Rosengrün.
Ja, vielen Dank, Carsten, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Du bist ja ein Philosoph, der sich mit KI beschäftigt. Reicht dir die Philosophie alleine nicht aus? Also es gibt doch so viele Texte, teilweise Jahrtausende alt, die immer wieder aufs Neue gelesen und durchdacht werden wollen. Warum beschäftigst du dich ausgerechnet mit künstlicher Intelligenz und mit aktuellen Technologien?
Ja, vielen Dank für die Frage. Für mich schließt dieses Forschungsfeld ein bisschen so eine Lücke in meinem Lebenslauf. Ich wollte nach dem Abitur, ursprünglich mal Informatik studieren, wusste aber irgendwie nie so genau, was ich damit machen will später tatsächlich und habe mich dann für ein Studium der Philosophie entschieden, so paradox das auch klingen mag. Später nach meiner Dissertation in einem sehr, sehr theoretischen Feld der Philosophie war, nämlich in sozusagen metaphysischen Interpretationen der formalen Logik, tat sich wie bei vielen die Frage auf, was mache ich denn nun? Und dann hat sich eben für mich die Möglichkeit ergeben, an einer neu gegründeten Technikhochschule anzufangen, ein Programm aufzubauen, das philosophisches Denken oder humanistisches Denken an Studierende der digitalen Produktentwicklung weiter vermitteln möchte. Und da war es dann eben sehr, sehr naheliegend, eigentlich meine große Leidenschaft, nämlich das Programmieren und die Technik, zu verbinden mit dem, was ich sowieso mache, nämlich dem Nachdenken und dem Reflektieren über die Welt, über bestimmte Zusammenhänge. Gleichzeitig sozusagen auch durch meinen Hintergrund im Studium, in der Promotion, der sehr, sehr analytisch geprägt war und wo es automatisch eine gewisse Verbindung eben zur Informatik und zu den technischen Disziplinen gibt. So komme ich dazu, mich plötzlich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Vor allem ausgehend von dieser Frage, was das überhaupt ist, was ja als Metaphysiker eigentlich immer sozusagen so die erste Frage ist, was ist X überhaupt und worum geht es denn überhaupt, wenn wir mit X sprechen? Und je tiefer ich eingetaucht bin in die Materie, desto mehr habe ich festgestellt, da gibt es auch ganz, ganz viel darüber hinaus zu entdecken. Gesellschaftliche Konsequenzen, Konsequenzen für unser Menschenbild, ganz konkrete ethische Herausforderungen. Und so kommt es, dass ich mich ganz, ganz breit mit künstlicher Intelligenz beschäftige. Wobei auch das wieder dann im Endeffekt alles zurückführt auf die Frage, was verstehen wir überhaupt unter künstlicher Intelligenz und was ist das überhaupt, dieses Phänomen, das uns in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatte so umtreibt.
Ja, wenn man sich damit beschäftigt, wird man ja punktuell auch wieder an sich selbst zurückgekoppelt, an die eigenen Sichtweisen, an den eigenen Zugänge zu den Gegenständen, bei dir auch den Forschungsgegenständen. Ich habe in einem deiner Bücher eine Aufteilung gefunden, die ursprünglich auf Max Tegmark zurückgeht, der die Menschen in Gruppen eingeteilt hat. In diesem Fall bezogen auf KI und die Einschätzung zur Frage, wann eine übermenschliche KI kommen könnte, wenn sie denn dann käme. Und da teilt er die Menschen ein in Gruppen wie beispielsweise Technikfeinde, digitale Utopisten, Technoskeptiker und eine größere Gruppe, die er nutzbringende KI-Bewegung nennt. Sebastian, wo würdest du dich denn einsortieren?
Super, gut, dass du dieses Schema aufbringst. Die Frage ist ein bisschen fies, weil ich dieses Schema explizit kritisiere in dem Buch und anhand dieses Schemas aufzeige, wie voreingenommen ein Großteil unserer gegenwärtigen KI-Debatte überhaupt funktioniert. Es fängt damit an, dass Tegmark jeden als Technoskeptiker bezeichnet, der nicht daran glaubt, dass wir in mehr als 100 Jahren sozusagen eine Superintelligenz haben werden, die mehr oder weniger die Weltherrschaft an sich reicht. Wird und eigentlich auch gar keinen Unterschied macht, ob das Ganze in 100 Jahren passiert oder niemals passiert, aus prinzipiellen Gründen. Gleichzeitig ist jeder ein Technikfeind, der glaubt, dass das schlimm wäre wenn KI übermenschliche Fähigkeiten annimmt und ich bin automatisch ein Utopist, wenn ich glaube, dass das gut wäre. Und sich selber positionierte in diesem Schema so wunderschön in der Mitte und nennt das die
also nutzbringende KI. Im sicheren Mainstream.
Genau. Wenn ich mich persönlich einordnen würde, wäre ich natürlich auch dafür, KI nutzbringend sozusagen anzuwenden. Also wäre ich wahrscheinlich auch ein Teil einer nutzbringenden KI-Bewegung. TechMark würde mich wahrscheinlich als Technoskeptiker bezeichnen, was ich überhaupt gar nicht bin. Schon gar nicht bin ich ein Technikfeind. Ganz im Gegenteil, mir macht natürlich die Beschäftigung mit Technik Spaß, die Beschäftigung mit Programmieren, mit Computern Spaß. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten, was denn überhaupt diese Technik ist und was künstliche Intelligenz eigentlich ist und was das mit uns macht als Gesellschaft. Gerade weil ich eigentlich Technikliebhaber bin, wenn ich das Wort hier gebrauchen darf.
Ja. Dieses Thema der Aufklärung, der technologischen Aufklärung, scheint dir ja tatsächlich am Herzen zu liegen und sich auch ganz gut mit deinem Job verbinden zu lassen an der Code University in Berlin. Die habe ich tatsächlich erst über dich kennengelernt, als wir uns vor einiger Zeit in München getroffen haben an der Hochschule für Philosophie bei einer sehr spannenden und schön gemachten Tagung zu Grenzen der KI. Code University klingt jetzt erstmal recht modern, also Code im Sinne von Programmiercode, CODE. Was macht ihr da eigentlich?
Schön, dass du die Code jetzt kennengelernt hast. Wir sind quasi eine relativ junge Hochschule, 2017 gegründet. Also es gibt das in dem Sinne noch nicht so lange. Ich bin auch seit Anfang an dabei. Ich habe damals die Gründer unserer Hochschule kennengelernt und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass sie dort quasi ein philosophisches Grundlagenprogramm aufbauen wollten. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Damals angefangen haben wir noch komplett ohne irgendetwas und mussten erstmal bestimmen, sozusagen, was wir überhaupt machen wollten. Also wir hatten nicht mal eine Heizung, als wir angefangen hatten. Geschweige denn ein Modulhandbuch oder irgendwelche Prüfungsordnungen. Und das hat sich jetzt in den letzten, inzwischen 6 Jahren, alles geändert. Die Idee ist, sehr, sehr anwendungsorientierte Ausbildung für digitale Produktentwickler und Entwicklerinnen anzubieten. Also bei uns gibt es 3 Studiengänge, Softwareentwicklung, Interaction Design und Product Management. Das ist eine staatlich anerkannte Hochschule, eine private Hochschule, die sozusagen vermitteln möchte, sozusagen sehr eng mit Unternehmen zusammen, sehr eng in der Berliner Startup-Szene verknüpft, wie man denn Apps baut, wie man digitale Produkte baut, wie man sie vermarktet, wie man sie designt, auch gleichzeitig und gleichzeitig auch den Studierenden bewusst macht, dass es all diesen technischen, praktischen Fähigkeiten eben auch gehört, darüber nachzudenken, dass Technik etwas mit uns als Gesellschaft macht und dass all das, was diese Menschen später in ihren Berufen machen, einen extremen Einfluss auf unser gesellschaftliches Zusammenleben hat. Und deswegen war es unseren Gründern von Anfang an ein großes Anliegen, dieses Science Technology Society Programm aufzubauen, in dem wir ganz, ganz unterschiedliche Dinge machen, dass man vielleicht am ehesten zusammenfassen kann, humanistische Bildung für digitale Pioniere
und
zu vermitteln.
Als Philosoph, nehme ich an, machst du das dort ehrenamtlich.
Genau, weil Philosophen brauchen kein Brot zum Leben.
Für die Hochschule ist das ja erstmal gut. Also um das Konzept von Bildungseinrichtungen zu verstehen, auch von neuen Anbietern in den Märkten, ist das ja teilweise hilfreich, auch die Spur des Geldes zu verfolgen. Also irgendwovon muss man leben, muss die Miete zahlen, die Heizung und so weiter. Also woher kommt das Geld? Wie finanziert ihr euch?
Als Hochschule, also im Grunde genommen haben wir 2 Säulen. Zum einen sozusagen finanzieren wir uns über Partnerschaften mit Unternehmen, sozusagen, die ein Interesse haben, mit unseren Studierenden Projekte zu machen. Und natürlich ein Teil des Geldes, der andere Teil ist eine private Hochschule, durch Studiengebühren. Das heißt, Studierende zahlen für ihre Ausbildung. Es ist in Deutschland immer schwierig, darüber zu reden und immer noch gewisse Vorbehalte gegen dem, was private Hochschule machen, weil es ein untypisches Modell ist. Da kann man natürlich sagen, bei uns gibt es keinerlei staatliche Unterstützung. Entsprechend müssen wir unsere Programme natürlich über Studiengebühren größtenteils abdecken. Gleichzeitig, und das sage ich an dieser Stelle auch dazu, auch wenn ich nicht die genauen Zahlen kenne, wir haben auch ein Modell für Menschen, die sich die Studiengebühren zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten können. Das Modell des umgekehrten Generationenvertrags. Das heißt, Studierende zahlen während ihres Studiums keine Studiengebühren, zahlen dann aber im Nachgang, also nach ihrem Abschluss, wenn sie im Berufsmarkt sind, einen gewissen Prozentsatz ihres Einkommens rückwirkend an Studiengebühren an die Hochschule beziehungsweise an die Bank, die das Ganze für uns abwickelt, zurück.
Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Künstliche Intelligenz zur Einführung. Und dieser Buchtitel hat jetzt für mich mit einem technischen Hintergrund eher etwas Ungewöhnliches oder Sperriges. Also die Andere Buchtitel heißen beispielsweise Einführung in die künstliche Intelligenz oder Künstliche Intelligenz, eine Einführung. Mhm. Bei dir steht im Titel Künstliche Intelligenz zur Einführung. Dann ist mir wieder eingefallen, dass du aus der Philosophie kommst und meine Unterstellung war, dass du dir dabei etwas gedacht hast. Also, wie kommt dieser Titel zustande und vor allem, worauf kommt es dir bei diesem Buch an und wer ist die Zielgruppe?
Super, vielen Dank. In dem Fall muss ich leider zugeben, meistens ist es so, dass ich mir mit meinen Wortspielen etwas dabei denke. In dem Fall ist es tatsächlich nicht so, sondern das Buch ist in einer relativ bekannten Einführungsreihe erschienen in dem Junius Verlag und dort heißen einfach alle Bücher zur Einführung.
Zur Einführung.
Die gibt es quasi zu allen möglichen Themen, von Aristoteles zur Einführung, hin zu Platon, hin zu Trans- und Posthumanismus zur Einführung oder ja, zur Filmtheorie, also zu allen möglichen Themen und Autoren und Autorinnen. Und in dem Fall hatte ich kein großes Mitspracherecht am Titel. Es ist aber tatsächlich vielleicht ein bisschen missverständlich und das versuche ich auch gleich in der Einleitung klarzumachen. Es ist keine technische Einführung in die künstliche Intelligenz. Es soll aber eine technisch informierte Einführung sein. Und das war auch die Motivation, dieses Buch damals zu schreiben. Ich hatte mir zumindest damals das Gefühl, dass es eine gewisse Marktlücke ist. Es gab sehr, sehr viele technische Einführungen, die klar machen, was künstliche Intelligenz aus der Informatik ist. Aber es gibt sehr, sehr wenig, insbesondere im deutschsprachigen Raum, Texte, die sich systematisch damit beschäftigen, was künstliche Intelligenz überhaupt ist, aus einer philosophischen Perspektive, wo das alles herkommt und gleichzeitig welche Konsequenzen das hat auf bestimmte philosophische Thesen. Das heißt, es ist eine Einführung in das Nachdenken über künstliche Intelligenz. Das auf den Titel zu schreiben, wäre aber natürlich nicht wahrscheinlich nicht sehr verkaufsfördernd gewesen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, durch die Reihe klar, dass es innerhalb der Geisteswissenschaften
ist. Also Einführung ist hier intellektuell, kognitiv gemeint und nicht medizinisch. Oder anders. Gut, verstanden. Also dieses Buch, wie auch andere Quellen, die wir hier in unserem Gespräch benennen, werden wir in den Shownotes verlinken. Wer Interesse hat, kommt dort weiter, direkt zur Quelle und kann die Nase reinstecken. Wir kommen hier in unserem Podcast immer wieder auf die Frage, ob oder inwiefern Maschinen denken können. Und die Antwort, insbesondere in unserem KI-Kontext hier, ist häufig ein entschiedenes Nein. Sie können nicht denken. In der öffentlichen Diskussion draußen wird Denkvermögen von Maschinen allerdings immer wieder mit der sogenannten starken KI verbunden. Und diese Bezeichnung, starke KI, scheint dir, wenn man deine Texte liest, etwas quer zu liegen. Mhm. Woher kommt das Unbehagen an dieser Stelle?
Vielleicht soll ich an dieser Stelle erstmal kurz erklären, was dieser Begriff überhaupt bedeutet und wo dieser Begriff herkommt. Und dann können wir gerne über die Konsequenzen reden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Unbehagen mit der Begrifflichkeit der starken KI habe. Ich habe ein gewisses Unbehagen, wie der Begriff in der gegenwärtigen Debatte verwendet wird und wie er gerne verwechselt wird mit einem anderen Begriff, der sehr häufig vorkommt, nämlich dem Begriff der Artificial General Intelligence, AGI kurz gesprochen, oder die allgemeine, allumfassende künstliche Intelligenz. Der Begriff der starken KI geht zurück auf einen berühmten Aufsatz von John Searle, der vermutlich auch verlinkt wird in den Beschreibungen zu diesem Podcast.
Verlinkt, selbstverständlich.
Und in dem Aufsatz hat John Searle sein berühmtes Gedankenexperiment des chinesischen Zimmers vorgebracht, das ich auch gleich nochmal gerne erläutern kann. Und dort macht John Searle die Unterscheidung auf zwischen starker KI und schwacher KI. Schwache KI bedeutet ihm zufolge, dass Computer ein wirksames Instrument für die Untersuchung des Geistes bieten können. Während im Falle einer starken KI man davon ausgeht, dass Computern, die mit dem richtigen Programm ausgestattet sind, buchstäblich verstehen und andere kognitive Zustände zugesprochen werden können. Das heißt, starke KI bedeutet, ein Computer kann verstehen oder ein Computer hat kognitive Zustände oder mentale Zustände oder, wenn man so möchte, einen Geist, je nachdem, wie man sich da philosophisch positionieren möchte. Und schwache KI bedeutet so viel wie ein Computer oder ein Computerprogramm kann dafür eingesetzt werden, kann für ganz viele praktische Dinge eingesetzt werden, aber kann, wenn man sich in dieser Bewusstseinsfrage orientiert, vielleicht dazu dienen, etwas über den menschlichen Geist zu lernen. Aber man würde nicht selber davon ausgehen, dass man dem Computer sowas zuschreibt. Die andere Begrifflichkeit in der Debatte ist diese Unterscheidung zwischen Artificial General Intelligence und der sogenannten Narrow AI. Also das eine wäre eine KI, die alles kann oder sozusagen die sehr viele Probleme lösen kann, die bisher nur von menschlicher Intelligenz gelöst werden kann, während die Narrow AI einfach eine KI ist, die für eine bestimmte Anwendung programmiert wurde und sonst nichts kann. Also irgendwie einen Logistikprozess in einem Unternehmen zu optimieren oder Schachcomputer oder irgendwie ein Chatbot, der irgendwo im Service-Dialog bei irgendeiner Website eingesetzt wird. Und sehr, sehr häufig wird dieses Begriffspaar irgendwie als Synonym verwendet, was aber meines Erachtens nach ein philosophisches Missverständnis ist. Nur wenn es eine AGI gibt, heißt das nicht, dass diese einen Geist oder ein Bewusstsein besitzt. Umgekehrt könnte ich natürlich auch davon die These vertreten, dass jedes Schachprogramm Geist oder Bewusstsein hat. Die These ist auch gar nicht so abwegig. Wenn ich an den Computerfunktionalismus, den Hilary Putnam, gerne auch verlinken, seinen berühmten Aufsatz dazu geprägt hat, der einfach davon ausgeht, dass jeder Computer sozusagen oder jedes Turing-vollständige System ja mentale Zustände besitzt oder das Gehirn eigentlich nichts anderes ist oder nicht anders funktioniert als ein Turing-vollständiges System.
Hier möchte ich mal direkt einhaken. Haben wir es nicht hier schon mit einem fundamentalen Zuschreibungsfehler zu tun? Also, dass man Turing-vollständigen Systemen mentale Eigenschaften zuschreibt oder andichtet, könnte ja auch eine wohlwollende Interpretation sein von Leuten, die sich mit Turing-Maschinen gern beschäftigen und vielleicht etwas mehr sich darin erwünschen, als drinsteckt. Das wird einfach so gesagt, also man könnte auch sagen, so ontologisch rausgehauen, diese Systeme haben mentale Zustände und ab dann kann man, wenn man möchte, daran glauben und das vielleicht weitergeben. Ist das nicht für dich schwer zu akzeptieren?
Es gibt in der Philosophie den berühmten Witz, dass die Einheit, wie schnell ein Philosoph seine Meinung ändert, in Putnams bemessen werden kann. Also Hilary Putnam ist relativ berühmt dafür, erstmal Meinungen rauszuhauen und die dann später zu revidieren und umzuwerfen. Und genau diese Ansicht dessen, was man heute in der Philosophie Computerfunktionalismus nennt, ist eines dieser Beispiele dafür. Sie hat diese Meinung später mehrfach revidiert und es ist ein bisschen schwer zu sagen, das ist Putnams Position in Bezug auf das Körper-Geist-Problem oder das Leib-Seele-Problem. Sondern wenn man Putnam irgendwas zuschreibt, muss man das, glaube ich, immer sagen, gucken, in welchem Aufsatz oder wovon rede ich gerade bei Putnam. Also könnte man ihm unterstellen, der hat einfach mal sowas rausgehauen. So ist es auch nicht. Er hat sich natürlich auch was dabei gedacht. Und dieser Aufsatz ist entstanden in den 60er Jahren im Kontext sozusagen einer Debatte, die damals schon stattfand und damals schon sozusagen die Gemüter innerhalb der Philosophie erhitzt hat, ausgehend sozusagen von den Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz oder im Bereich der Computerwissenschaft allgemein und losgetreten schon von Turing selbst mit seinem berühmten Turing-Test, gab es sehr, sehr viel Unbehagen und Erklärungswillen, was denn diese Computer überhaupt können und was die mit uns machen und auch diese Frage, ob Computer denn den Menschen ersetzen können. Und gleichzeitig war diese Begriffsprägung der künstlichen Intelligenz, Klammer auf, der eigentlich ein Schlagwort im dritten Metal-Antrag von John McCarthy war, aber offensichtlich ein sehr gut gewähltes Schlagwort, weil es gleich zu sehr, sehr metaphysisch aufgeladenen Spekulationen einlädt. Da haben wir etwas, das ist irgendwie künstlich von Menschen gemacht und das ist gleichzeitig intelligent. Intelligenz scheint ja so eine Domäne zu sein, wo sich der Mensch vielleicht angegriffen fühlt oder herausgefordert fühlt, nur selbst intelligent sein zu wollen. Und daraus hat sich eben diese Debatte entsponnen, wo erstmal sozusagen versucht wurde, Klarheit zu sammeln, womit haben wir es überhaupt zu tun. Und in dem Zusammenhang sind ganz, ganz viele auch berühmte Aufsätze erschienen, die eigentlich das logische Feld der KI-Debatte bis heute bestimmen und prägen, unter anderem die beiden zitierten Aufsätze sowohl von John Searle und Hilary Putnam, die man natürlich im Kontext dieser Zeit lesen kann, die aber eigentlich erstmal wenig an Aktualität verloren haben, zumindest wenn man sich mit diesen Grundbegriffen beschäftigen möchte und dann auch fragen möchte, was ist denn überhaupt so eine Turing-Maschine und wie funktioniert die überhaupt? Und ich denke, die Bewusstseinsforschung ist ein bisschen weiter und ich glaube, heute gehen sehr, sehr wenige davon aus, dass ein Computer genau so funktioniert wie das menschliche Gehirn, beziehungsweise andersrum, das menschliche Gehirn genauso funktioniert wie ein Computer. Ich glaube, die These ist aus naturwissenschaftlich-kognitionswissenschaftlicher Sicht mittlerweile überworfen. Aber natürlich die Faszination für dieses Gebiet künstliche Intelligenz und was man in dieses Phänomen, ich sag mal böse, hineininterpretieren oder hineinwünschen möchte, ist immer noch ungebrochen.
Also im Zusammenhang der Machbarkeit und gleichzeitig der Fehleinschätzung zur künstlichen Intelligenz ist dir vorhin das chinesische Zimmer rausgerutscht. Kannst du noch mal kurz erklären, worum es da eigentlich geht? Es ist ein Gedankenexperiment, das uns helfen soll, einzuordnen, was KI sein kann, was sie aber auch nicht sein kann.
Mhm. Genau, es ist dieses Gedankenexperiment, das berühmterweise von John Searle in den Diskurs eingeführt wurde, in demselben Aufsatz, in dem er auch diese Begrifflichkeit der starken und schwachen KI geprägt hat. Und dabei geht es darum, sowohl in dem Aufsatz als auch in dem Argument oder Gedankenexperiment, um diese Frage, ob Computer verstehen können. Und es geht, was eigentlich auch für die heutige Debatte interessant ist, John Searle vor allem um das Sprachverstehen. Auch dann eine ganz kurze Klammerbemerkung, was sozusagen damals auch das Hauptinteresse der philosophischen Debatte war, natürlich auch durch den Linguistic Turn bedingt oder die Nachwirkung des Linguistic Turn und das große Interesse auch an der Sprachphilosophie und dass sich im Bereich Sprachphilosophie und Logik viel getan hat, war diese künstliche Intelligenzdebatte immer sehr, sehr eng mit Sprache verbunden. Gleichzeitig sozusagen bedeutete ein Computer in den 70er Jahren zu bedienen, eigentlich ein Terminal zu nutzen und man hat im Prinzip eine Sprachein- und Ausgabe gehabt. Das vielleicht nur noch zum Kontext der Debatte. Und John Searle wirft dann eben dieses Gedankenexperiment auf, ob denn ein Mensch, also John Searle nimmt sich selbst heran, Chinesisch verstehen würde, wenn man ihn einsperren würde in ein Zimmer und ihm quasi immer so kleine Zettelchen durch die Tür durchschieben würde. Man gibt ihm ein Buch auf Chinesisch, sozusagen mit in das Zimmer rein und dann schiebt man ihm immer kleine Fragen durch das Zimmer durch zu diesem Buch. Und gleichzeitig schiebt man ihm direkte Anweisungen durch die Tür durch, wie er denn die verschiedenen chinesischen Zeichen umzusetzen hat in eine bestimmte Antwort. Und John Searle würde behaupten, er selbst spricht kein Chinesisch, also hat keine Kenntnisse der chinesischen Sprache, würde aber sozusagen, wenn er diese Anweisung befolgt, die ihm durch die Tür immer durchgeschoben werden, würde er perfekte Antworten zu diesen Texten geben oder zu diesen Büchern geben, die man ihm gestellt hat, weil er einfach Schritt für Schritt die Handlungsanweisung befolgt. Und daran wirft John Searle die Frage auf, kann er denn nun Chinesisch, wenn die Antworten perfekt sind, obwohl er, da wird das Argument vielleicht sogar schon ein bisschen zirkulär, natürlich sagt, er kann es eigentlich nicht sozusagen oder er versteht eigentlich kein Chinesisch. Und John Searle behauptet dann, das ist genau das, was ein Computer macht sozusagen. Und er bezieht sich da ganz explizit auf ein Geschichtenprogramm, das damals ja viel Aufmerksamkeit erregt hat im Kontext der Debatte. Und John Searle grenzt sich dann auch später davon ab, dass er eigentlich explizit nur von diesem speziellen Programm spricht und nicht generelle Aussagen darüber macht, dass Computer immer so arbeiten, wenn sie mit Sprache umgehen.
Dieses Gedankenexperiment des chinesischen Zimmers könnte man ja auch anwenden auf ChatGPT. Damit machen zurzeit ja auch viele die Erfahrung, dass die Antworten, die rauskommen, dass sie rausgereicht werden, irgendwie ganz gut passen. Ja, die sind wohlklingend formuliert, haben vielleicht inhaltlich das ein oder andere Fehlerchen, manche sehen darüber hinweg und andere sagen, genau an der Stelle zeigt sich aber, dass ChatGPT gar nichts versteht, sondern letztlich eine Maschine ist, die drauf ausgelegt ist, Antworten zu generieren, die uns zunächst mal gefallen. Jetzt ist die Frage, wie weit können wir denn uns auf solche Maschinen einlassen, bis hin zur Vertrauensfrage? Also wie stark können wir diesen Maschinen vertrauen und auch uns auf sie verlassen, wenn es drauf ankommt. Ich möchte noch einen zweiten Faden gleich noch mit reinnehmen, nämlich den der Frage, ob denn eine solche künstliche Intelligenz auch als moralische Instanz gewertet werden könnte. Ja, und in etlichen technischen Utopien oder auch in Dystopien geht die Geschichte ja so, dass eine KI die Weltherrschaft an sich reißt und dann, tja, kann diese KI bösartig sein. Oder gutartig? Und was wäre dann? Damit hast du dich ja auch intensiver beschäftigt. Wie siehst du das? Inwiefern kann eine solche Maschine und alle KIs, die wir kennen, sind letztlich ja rückführbar auf das Konzept der Turing-Maschine. Inwiefern kann eine solche Maschine eine moralische Maschine sein?
Oh, spannend. Also Vertrauen ist schon mal eine sehr, sehr schöne Frage. Inwieweit kann ich ChatGPT vertrauen oder inwieweit kann ich Generative AI oder sozusagen einem Large Language Model vertrauen? Ich finde die Frage gut. Ich glaube aber, dass es eine falsche Kategorie ist, die man da anwendet. Ich glaube, man muss sich bewusst machen, wie so ein Large Language Model funktioniert und wie dann die entsprechenden KI-Anwendungen dazu funktionieren und was die eigentlich machen. Und daraus ergibt sich dann, glaube ich, auch die Frage, inwieweit ich faktisch dem Inhalt vertrauen kann, der dabei rauskommt. Also im Grunde genommen ist es sehr vereinfacht gesagt, es ist einfach eine statistische Korrelation. Welches Wort folgt als nächstes auf ein bestimmtes Wort in einem bestimmten Kontext, den das Sprachmodell anhand des Prompts, also der User-Eingabe, identifiziert hat? Und je nachdem, welches Sprachmodell man zugrunde legt, wurde dieses Modell mit einem größeren Datensatz trainiert oder einem kleineren. Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass eigentlich das komplette Internet mindestens als Trainingsdatensatz herhalten musste, um dieses Modell zu kreieren. Also wir haben ein sehr, 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 sehr umfassendes Sprachmodell gebaut und haben dadurch natürlich gewisse statistische Abhängigkeiten davon, welches Wort nach einem bestimmten anderen Wort folgt. Und genauso funktioniert eben textbasierter Chatbot heutzutage oder ein generativer Chatbot, dass es die Wahrscheinlichkeit unterschiedlich gewichtet und mir entsprechend einen Text zurückgibt, der erstmal lesbar erscheint und der erstmal sinnvoll erscheint. Wie weit man ihm faktisch vertrauen kann, kann man relativ leicht austesten. Man kann sich, ich hatte lustigerweise auch ein Experiment mit meinen Studierenden im letzten Semester gemacht. Also ich hatte ein Seminar angeboten, das auch extremst beliebt war, mit dem wunderschönen Titel, wie ich mit ChatGPT in meinen Hausarbeiten betrügen kann. Und wo das Ziel war, wir verfassen einfach ChatGPT-generierte Essays und reflektieren gleichzeitig darüber, wie gut die Essays sind und recherchieren dem Ganzen nach. Wenn man das tut, wird man relativ schnell feststellen, es ist eine sehr, sehr gute Text zu schreiben oder sehr, sehr sauber recherchierten Text zu schreiben, ist eigentlich genauso anstrengend, wenn man selber macht, als wenn man dem, was ChatGPT macht, nachrecherchieren muss und alle Fehler ausbügeln muss. Was natürlich nicht heißt, dass die Texte erstmal nicht gut lesbar sind und dass man dieses Tool nicht auch sinnvoll einsetzen kann. Sowohl als Student, der seine Hausarbeiten schreiben möchte oder seine Abschlussarbeiten, als auch in der Wissenschaft oder in ganz, ganz vielen anderen Anwendungsfällen. Ich glaube aber, dass Vertrauen einfach die falsche Kategorie ist. Man muss sich einfach bewusst machen, wofür kann man dieses Tool einsetzen. Dann ist es ein sehr, sehr sinnvolles Tool, meiner Meinung nach, dem ich auch gar nicht so negativ gegenüber eingestellt bin wie viele andere in der Wissenschaft. Man muss aber auch ganz klar die Limitationen erkennen und was dieses Tool nicht kann. Und was es meines Erachtens überhaupt nicht kann, ist irgendwie so etwas wie verstehen oder dass wir es plötzlich mit einer bewussten KI zu tun haben, nur weil es und so weiter und so fort. Das sind alles irgendwie Spekulationen, die in so einer relativ sensationsgeladenen öffentlichen Debatte in ChatGPT jetzt mal wieder neu hineingetragen wurden.
Ja, aber man merkt ja schon, ChatGPT antwortet, versucht Antworten herauszukitzeln, ja auch teilweise sehr höflich oder auch einschränkend. Und er verweist schon auf moralische Werte, zu denen sich ChatGPT dann nicht äußern möchte. Weil es sagt, ich bin keine moralische Maschine oder da gibt es verschiedene Sichtweisen, verschiedene Grundpositionen und so weiter. Das klingt erstmal sehr offen, ist aber wahrscheinlich vor allem momentan auch eine Schutzfunktion.
Ich glaube, da können wir auch sehr froh sein, dass die Macher von ChatGPT das zumindest so eingeschränkt haben, dass ChatGPT keine moralischen Ratschläge geben möchte oder sich sozusagen genau dessen verwehrt, eine moralische Instanz sein zu wollen. Klammer auf, der Gedanke, dass sie das tatsächlich wäre, in einem ernsthaften philosophischen Sinne, ist meines Erachtens vollkommen absurd oder sozusagen, dass da tatsächlich moralische Überlegungen stattfinden oder dass dort sozusagen ein Verständnis für moralische Probleme aufkommt in seinem Chatbot, ist vollkommen absurd. Was natürlich nicht heißt, das macht eigentlich die Frage interessant, ob ChatGPT eine moralische Instanz sein kann. Dass Menschen sie zur moralischen Instanz erheben und glauben, dass es eine sein könnte und sich die von diesem Irrglauben ein bisschen plump gesprochen an der Nase herumführen lassen und quasi auf diese Täuschung hereinfallen. Da gibt es, ich erzähle an dieser Stelle immer gerne von Eliza, das ist ja auch ein sehr, sehr verlinkenswürdiger Text oder sozusagen ein sehr, sehr verlinkenswürdiger Autor, Joseph Weizenbaum, ein berühmter Computerpionier in den 60er Jahren, hat eben diesen Chatbot Eliza entwickelt, der auf Minimalkontexten basierte. Und als Minimalkontext hat Weizenbaum damals den einer Psychotherapie vorgeschlagen, beziehungsweise das Klischee einer Psychotherapie nach Carl Rogers, also das übertriebene Klischee, der Patient liegt einfach auf dem Sofa und erzählt vor sich hin und der Therapeut fragt dann so Fragen, und was hat das mit deiner Mutter zu tun? Und es ist im Prinzip ein sehr, sehr simpler Chatbot, den wahrscheinlich jeder Erstsemester in der Informatik heute besser programmieren könnte. Aber schon damals war es so, dass da Leute ganz viel hineinprojiziert haben und geglaubt haben, dass dieses Tool die Psychotherapie ablösen könnte. Und Weizenbaum war vor allem darüber schockiert, dass die Psychologen selbst dieses Potenzial dahinter erkannt haben und plötzlich sozusagen so ein sehr, sehr simples Programm zu einer wissenschaftlichen Instanz oder vielleicht auch moralischen Instanz erhoben haben. Und später dann davor gewarnt und später natürlich auch zu so einer Art Aktivist geworden, als den wir viele ihn heute noch kennen. Also diese Gefahr sehe ich tatsächlich, dass Menschen glauben, einen Chatbot als moralische Instanz anerkennen zu können und sich davon irreführen lassen. Und ich glaube, wir haben noch Glück, dass die Macher das kommerzielle Potenzial dahinter deutlich erkannt haben. Und ich fürchte Schlimmes, wenn ChatGPT dann plötzlich Wahlempfehlungen abgibt, nur weil irgendjemand eben die Macher oder OpenAI oder Microsoft oder wer auch immer gerade dahinter steckt, dafür bezahlen, entsprechende Wahlempfehlungen zu geben. Dass sowas passiert, dass dafür auch KI gerne eingesetzt wird, hat, glaube ich, die Vergangenheit genügend gezeigt. Muss ja nur irgendwie an Cambridge Analytica oder an ähnliche Skandale denken, dass da ein großes Interesse da ist, solche Tools entsprechend zu missbrauchen. Ja, darin sehe ich eine große gesellschaftliche Gefahr. Und die entsteht unter anderem dadurch, dass Menschen sich da irreführen lassen und glauben, so etwas könnte eine moralische Instanz sein.
Ja, und genau an der Stelle taucht ja der Vertrauensbegriff wieder auf, genau, den du eben weghaben wolltest, wo du gesagt hast, der passt eigentlich gar nicht. Also Weizenbaum hat ja auch erzählt, dass er am Anfang sogar amüsiert war darüber, dass manche, seine Sekretärin beispielsweise, studentische Mitarbeiter, dass die diesem System sich anvertraut haben, auch ihr Herz ausgeschüttet haben, irgendwelche ganz persönlichen Details da reingetippt haben in die Tastatur. Am Anfang hat ihn das belustigt. Und dann kam irgendwann der Kipppunkt, wo er nachdenklich wurde und auch überlegt hat, wie man denn sowas verhindern kann. Daraus entstand ja auch das Buch Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft.
Unbedingt verlinken dieses Buch.
Das verlinken wir auch, ja, ja. Weizenbaum hat mir das persönlich mal erzählt an einem 2. Januar vor vielen Jahren und eingebettet in viele Geschichten, die er sehr gerne variantenreich erzählt hat. Aber diese Betroffenheit, die er hatte, die saß wirklich tief. Und seine Frage als Informatiker, der er ja war, war halt, wie kann ich denn jetzt dazu beitragen, die Gesellschaft aufzuklären? Ja? Und damit sind wir letztlich bei der technologischen Aufklärung und der Frage, wie man denn, wenn sich dieses Vertrauen, von dem wir sprechen, doch einstellt, im Sinne eines naiven Vertrauens, bei dem die Menschen aber nicht wissen, dass es naiv ist. Und sie denken, das ist die Technik, die neue Technik, die das kann. Ja, die Technik ist teilweise viel besser als die Menschen. Sondern vertrauen sie dann doch darauf, auch wenn du sagst, die Kategorie passt nicht richtig, ist das Vertrauen hinterher trotzdem da. Und das jetzt mal weitergedacht, zurück zu der Frage von vorhin. Wenn jetzt das Vertrauen so weit geht, dass wir uns der Maschine ein Stück weit auch unterwerfen, was wäre denn dann, wenn diese KI bösartig oder gutartig wäre? Das sind ja zwei Fragen, die du auch in deinem Buch aufgerissen hast. Dann sind wir wieder bei der Moral. Greifen die Kategorien an dieser Stelle auch nicht? Oder sind sie nicht trotzdem da, weil wir sie der Maschine zuschreiben? Und ist es nicht vielleicht so, dass das, was für den einen bösartig ist, aus dem anderen sehr recht ist und als gutartig dargestellt wird? Ich möchte auf folgenden Punkt hinaus. Es geht letztlich bei diesen ganzen Ausgaben, die da erscheinen, ob das jetzt Texte sind, Bilder, Videos oder was auch immer, geht es letztlich zum Schluss auch darum, ob irgendjemand die Deutungshoheit für sich ja nicht nur beansprucht, sondern auch sich nimmt und versucht, aktiv Einfluss zu nehmen und damit natürlich viele, die diesen KI-Systemen Vertrauen schenken oder sie zumindest nicht ignorieren, damit natürlich auch Wegweiser setzen, denen eine bestimmte Intentionalität zugrunde liegt. Und damit sind sie zumindest nicht neutral.
Definitiv, ja. Ich fange jetzt mal von hinten an mit der Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Im Endeffekt ist es eine große Frage der Deutungshoheit. Und natürlich gibt es bestimmte Tendenzen in Schulen, in dieser gegenwärtigen Technikdebatte, die versuchen, den Diskurs so zu bestimmen und darauf hinzulenken, als wären das realistische Szenarien. Als würde sozusagen eine gutartige oder eine bösartige Superintelligenz in nicht allzu ferner Zukunft, du hast ja schon den Max Tegmark angesprochen, ich könnte jetzt noch Nick Bostrom mit reinwerfen. Vielleicht sind das die beiden prägenden Autoren in dieser Debatte, vielleicht mit Ray Kurzweil noch. Die versuchen, den Diskurs dahingegen zu bewegen, als wären das realistische Szenarien und als wäre das akute Bedrohung und als wäre das irgendwie alles so magisch und unerklärbar. Und als wäre es auch angebrachte Kategorien, dass es eine bösartige oder eine gutartige KI gäbe. Das unterstellt, um gutartig oder bösartig zu sein, muss ich erstmal ein Subjekt sein, das einen gewissen Willen hat und so weiter und so fort. Was genau wieder zurückführt, sozusagen, dass das etwas ist, was in diese KI hineinprojiziert wird. Deswegen stelle ich auch in diesem Buch gemeinsam mit meinem Kollegen, also das Buch heißt die 101 wichtigsten Fragen zur Digitalisierung, in dem wir unter anderem eben auch einen großen KI-Teil drin haben, stellen wir genau diese Fragen. Nicht, weil wir sie für besonders kluge Fragen erachten, sondern weil das Fragen sind, die tatsächlich diskutiert werden und zu denen wir irgendwie Stellung beziehen muss. Und anhand diesen Fragen wollten wir einfach aufzeigen, in welche Absurditäten das einfach führt, wenn ich so darüber nachdenke, ob denn eine gutartige oder bösartige KI bald die Weltherrschaft an sich reißen würde. Faktisch ist es natürlich so, was, wenn das so wäre, dann werde ich mich dem wahrscheinlich unterwerfen müssen. Aber ich glaube nicht, dass das ein realistisches Szenario ist. Dazu muss man wiederum wissen, dass hinter diesen Strömungen sehr viel Geld auch steckt. Also Ray Kurzweil, der berühmte Vertreter der Singularitätsthese, ist zum Beispiel Leiter der technischen Entwicklung von Google. Sowohl das Institut von Max Tegmark als auch das von Nick Bostrom sozusagen ist sehr stark von den großen Technikkonzernen unterstützt. Und Nick Bostrom könnte man etwas überspitzt, vielleicht auch etwas böse, als das akademische Sprachrohr von Elon Musk betrachten, wo ein sehr, sehr großes Interesse da steckt, natürlich sowohl einen gewissen KI-Hype zu entfachen, weil man natürlich seine Produkte mit diesem Label KI entsprechend vermarkten möchte und gleichzeitig so ein bisschen so diese Ehrfurcht vor der Technik zu pushen in der öffentlichen Debatte, die, und das kommt dann wieder zurück zu dieser Frage Aufklärungsarbeit und das, was mein persönliches Anliegen ist, die es meines Erachtens zu entzaubern gilt. Und ich glaube, darum sollte es beim Nachdenken über künstliche Intelligenz vor allem gehen, klarzumachen, was das eigentlich ist und vielleicht überspitzt gesagt, dass ein Computer gerade kein Wunderapparat ist, sondern einfach eine Maschine mit elektronischen Schaltungen, auf der bestimmte mathematische Modelle ausgeführt werden. Und dass wir natürlich genau wissen, wie diese Schaltungen funktionieren und dass diese Schaltungen natürlich von menschlichen Programmierern irgendwann mal zusammengeschaltet wurden. Selbst wenn wir nicht jedes Ergebnis im Einzelnen nachvollziehen können, dann wissen wir im Prinzip genau, wie das funktioniert. Und das hat eigentlich erstmal wenig Magisches oder Wundersames an sich, sondern es ist einfach Naturwissenschaft. Und ich glaube, darum geht es, genau dieses Bewusstsein auch in der Öffentlichkeit zu verankern.
Was du sagst, erinnert mich an ein Forschungsprojekt mit dem knackigen Titel Abklärung des Verdachts aufsteigende Bewusstseins in der künstlichen Intelligenz, in dessen Rahmen auch die erste Staffel unseres Podcasts erschienen ist. Jetzt sind wir zum Glück schon in der zweiten Staffel. Und zu dem Körper-Geist-Problem, das du eben angesprochen hast, möchte ich jemanden zitieren, nämlich einen Herrn Rosengrün. Der schreibt auf Seite 53 des eben erwähnten Buches, jedoch folgt jede These zum Maschinenbewusstsein mehr oder weniger direkt aus den jeweiligen Grundpositionen zum Körper-Geist-Problem. Philosophisch problematisch ist bei vielen Vertretern von Maschinenbewusstsein daher nicht, dass sie aus einer philosophischen Grundposition heraus Maschinenbewusstsein zuschreiben, sondern dass sie ihre Grundannahmen häufig nicht reflektieren. Das ist ja eine scharfe Kritik, insbesondere an Vertreterinnen und Vertreter der philosophischen Disziplin. Was hat dich da geritten? Was ist der Hintergrund dieser scharfen Kritik?
Also vorweg, ich kritisiere nicht die Philosophie und vor allem kritisiere ich nicht die Philosophie des Geistes und auch nicht bestimmte Positionen innerhalb der Philosophie des Geistes, die diese Positionen vertreten, die nicht meine persönliche Position sind. Denke ich jetzt direkt an jemanden wie Thomas Metzinger oder Daniel Dennett, die ihre Positionen aber sehr gut philosophisch reflektieren. Und das mache ich sowohl quasi an dieser Stelle, die du gerade vorgelesen hast, als auch generell in dem Buch mehr als deutlich. Ich kritisiere einen bestimmten Teil der Debatte, den ich gerade nicht als philosophische Debatte bezeichnen würde, sondern eher als futuristische, interessengeleitete Debatte und greife an der Stelle, die du zitiert hast, Nick Bostrom und Max Tegmark heraus, die gerne irgendwelche Annahmen, wie zum Beispiel die Substratunabhängigkeit, als philosophischen Konsens präsentieren. Und jeder, der sich mal ansatzweise mit der Philosophie des Geistes beschäftigt hat, weiß, dass es dort keinen Konsens gibt und dass die Annahme eines philosophischen Konsens vollkommen absurd ist. Also darum geht es mir. Gleichzeitig geht es mir auch darum aufzuzeigen, und das war, glaube ich, der erste Teil dieses Zitats, dass ich, wie ich mich in Bezug auf Maschinenbewusstsein positioniere, einfach davon abhängt, wie ich mich in Bezug auf das Körper-Geist-Problem positioniere. Das war eine Lektion, die ich relativ schnell gelernt habe, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich eigentlich keine Einführung in die künstliche Intelligenz schreiben muss, sondern eine Einführung in die Philosophie und abhängig von bestimmten Positionierungen innerhalb der Philosophie die Fragen die sich in der KI-Debatte stellen, relativ einfach zu beantworten sind. Wenn ich diese Antworten aber nicht habe, und das ist vielleicht seit jeher sowohl das Interessante als auch das Problem der Philosophie, dass es keine so einfachen Antworten gibt auf Probleme wie das Körper-Geist-Problem, dass halt die Antwort auf Fragen wie können Maschinen Bewusstsein haben, halt einfach nur lautet, das kommt darauf an, was du unter Bewusstsein verstehst. Das mag vielleicht ein bisschen ernüchternd sein und das gibt der Philosophie auch immer eine etwas undankbare Rolle, wenn man immer derjenige ist, der dann irgendwie mit dem Finger in der Wunde bohrt, dass diese Probleme ein bisschen komplex erscheinen, aber so ist nun mal die Realität. Und ich glaube, das gehört eben auch zur Philosophie, das aufzuzeigen, wo bestimmte Sachen vielleicht doch nicht so einfach sind, wie sie in der öffentlichen Debatte häufig scheinen. Daher diese Kritik, aber es war explizit keine Kritik an Vertretern oder an renommierten Vertretern der Philosophie des Geistes, selbst wenn ich ihre Position nicht teile. Und ich glaube, dass auch da bestimmte Vereinfachungen vorgenommen werden, die man so nicht machen kann. Aber das würde man wahrscheinlich zu jeder anderen Position in Bezug auf das Körper-Geist-Problem genauso sagen können. Von daher, die Kritik richtet sich explizit an diesen futuristischen Teil der Debatte, der relativ losgelöst ist von der akademischen Philosophie.
Was hätten denn die Debattenführer für Möglichkeiten, ihre Debatte reflektierter zu führen? Also wie könnte man dieses Defizit überwinden? Bücher lesen, Philosophen fragen?
Vielleicht,
ich komme ja. Ich habe gerade den Eindruck, dass die Kritik auch dahin geht, dass Akteure, vielleicht sogar Aktivisten, in diesen futuristischen Debatten, seien es Dystopien oder Utopien, sich, wenn ich dich richtig verstehe, solche philosophischen Grundpositionen herausgreifen und damit irgendwas machen.
Richtig, genau.
Da stellen sich für mich zwei Fragen. Zum einen, wie kann man sich dagegen wehren? Ja, also wer sollte sich dann eigentlich dagegen wehren? Und zum anderen, wie kann man denn die Debatte auf ein etwas höheres Niveau führen, also auf ein reflektierteres Niveau, sodass einfach Falschaussagen wegbleiben und das Ganze verständlicher machen? Also so, dass die interessierten Menschen in der Welt, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, an deinen Veranstaltungen an der Code University teilzunehmen, sondern die als Berufstätige teilweise auch nur schmale Zeitfenster haben, um sich überhaupt mit Informationen zu versorgen. Wie kriegt man denn diesen Informationstransfer an den richtigen Stellen an den Mann und an die Frau?
Ich könnte jetzt ganz kurz sagen, indem man solche Podcasts anhört und indem man solche Podcasts betreibt für den KI-Bewusstseins-Podcast. Vielleicht grundsätzlich, und das ist vielleicht auch schon wieder so ein typisches Philosophending, dass es am Ende dann immer wieder um die Rolle der Philosophie geht und was die Philosophie machen kann, was die Philosophie erreichen kann, was sie sollte. Ich glaube erstmal, die Philosophie darf sich nicht verstecken in diesem Diskurs. Und das ist eigentlich seit jeher ein Problem innerhalb der Philosophie, dass sie sich scheut, aus dem Elfenbeinturm herauszutreten. Vielleicht auch teilweise aus dieser Befürchtung, gewisse Fehler zu machen und gewisse Dinge zu vereinfachen. Das geht natürlich bis zu einem gewissen Grad nicht anders. Und ich kann natürlich nur sinnvoll etwas zum Bewusstsein sagen, wenn ich eine gewisse Überzeugung habe, was das Bewusstsein ist. Und ich muss natürlich diese Überzeugung irgendwie begründen können. Und dann bin ich zurück im Leib-Seele-Problem und habe erkannt, eigentlich lässt sich dieses Problem gar nicht lösen. Das ist natürlich keine Position, die sich jetzt im öffentlichen Diskurs so super zieht, wenn ich sage, ja, eigentlich ist das Ganze viel komplizierter, als ihr denkt, verkauft sich natürlich nicht so gut. Und ich denke, bis zu gewissen Abstrichen sind durchaus auch Vereinfachungen möglich und Zusammenfassung von Positionen. Und ich glaube, das darf man durchaus auch tun, solange das Ganze reflektiert ist und mit einem gewissen Bewusstsein dafür ist, dass es sich auch anders verhalten könnte. Und ich glaube, dass der Philosophie gut tun würde, wenn sie sich gerade in Bezug auf künstliche Intelligenz in diesen Diskurs stärker einmischen würde, gleichzeitig auch einfach aufzeigen würde, was das Ganze technisch ist und das auch ernst nehmen würde, die gegenwärtigen technischen Entwicklungen ernst nehmen würde, sich damit beschäftigt, wie denn so ein Computerprogramm funktioniert, wie denn eine elektronische Schaltung funktioniert, was denn eine Turing-Maschine ist und sich dann bewusst macht, ob ich wirklich die These vertreten möchte, dass so ein Dings, ich könnte auch plump sagen, dass so Dings, das eigentlich nicht viel anders funktioniert wie ein normaler Lichtschalter, ob ich dem Bewusstsein zusprechen möchte. Ich denke, dass das eine große Aufgabe der Philosophie sein wird. Und das vor allem, weil das Ganze extreme gesellschaftliche Konsequenzen hat. Ich hatte ja schon angesprochen, dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Verhalten zu steuern, Wahlverhalten zu steuern, dass irgendwie in der Werbung eingesetzt wird, dass die Politik sich alles Mögliche erhofft und so weiter und so fort. Und genau deswegen ist es auch nicht so ganz so plump dazu, was ich zu dieser Frage KI-Bewusstsein denke. Und es ist nicht nur ein theoretisches Problem, das ich in meinem Lehnstuhl für mich beantworten kann, sondern das ist eine Debatte, die sehr, sehr gravierende praktische Konsequenzen hat für uns alle und denen wir uns auch nicht so ganz entziehen können. ob wir wollen oder nicht.
Der Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass diese Debatte aber rauskommt aus dem Bereich der Elite-Diskussion.
Definitiv.
Und auf hohem Niveau untereinander diskutiert und sich versteht und sich vielleicht irgendwie noch gut zuspricht, sondern die Debatte öffnet.
Definitiv.
Und auch versucht, diese Wissenslücken oder diese Fehleinschätzungen, die es in der interessierten Öffentlichkeit gibt, zu erwischen und direkt zu adressieren. Leider ist es aber so, dass man damit oftmals dieses magisch-mystische zerstört. Ja, also die Hoffnung, dass die Technik irgendetwas ganz Besonderes kann, in dem Moment, wenn man Funktionsprinzipien erklärt, ist die ganze Magie weg. Ja, dann war es das. Dann ist es eben zum Schluss einfach relativ ernüchternd. Der ganze Marketing-Trick des Storytellings, der basiert ja nicht darauf, dass man Dinge ernüchtert oder entmystifiziert, sondern dass man die Dinge auch ein bisschen spannend macht. Ja, und gerade zu der Bewusstseinsfrage, die ja sehr, sehr spannend ist, sagte David Chalmers vor wenigen Wochen auf der Tagung in Sizilien als eine seiner Konsequenzen zum Stand der aktuellen Forschungsdiskussion, sagte er, we don't understand consciousness. Und das ist innerhalb dieser Gruppe dann natürlich so, dass man schmunzelt und sagt, ja, ja, klar, so ist das eben. Nur wenn man mit dieser Nachricht nach draußen geht, dann ist das natürlich wenig werbewirksam für die Community, für das Forschungsfeld und so weiter, weil man eben nicht mit Ergebnissen kommt, die vielleicht direkt verwertbar wären, sondern mit einem Bündel von Fragen, um die sich vielleicht der oder die eine oder andere kümmern könnte. Das ist aus meiner Sicht mit eine der großen Herausforderungen und es verkauft sich nicht so gut. Es verkauft sich nicht so gut zu sagen, dass man etwas nicht weiß, dass Probleme schwierig sind, dass das Problem des Bewusstseins vielleicht ein hartes Problem ist, das sich nicht so einfach lösen lässt. Da sind dann schöne Geschichten über Utopien und Dystopien manchmal sogar viel greifbarer. Denn darin werden ja auch Szenarien beschrieben, zu denen man sich verhalten kann.
Vielleicht ja, aber ich würde dem einfach mal entgegenhalten. Das ist vielleicht aber auch wiederum eine Utopie. Weil da haben wir im Prinzip, in dem Moment, wenn ich die Unerklärbarkeit des menschlichen Bewusstseins habe, da habe ich ja eine Magie. Da habe ich etwas Unerklärliches, da habe ich etwas Wunderbares. Und ich glaube, das müssen wir einfach als etwas Magisches, Wunderbares, um Max Weber anzuzitieren, was Zauberhaftes als solches einfach anerkennen. Und ich glaube, das könnte sich, wenn sich die Philosophie geschickter anstellen würde, auch gut als Storytelling verkaufen, auch wenn ich glaube auch nicht, dass es darum gehen sollte, irgendwie wer die beste Story hat oder welche Story sich am besten verkaufen lassen sollte. Aber ich glaube, das wird in dieser ganzen Technik-Ehrfurcht, Technik-Magie-Debatte allzu oft überschätzt, dass wir etwas sehr, sehr Magisches, Wunderbares haben, nämlich den Menschen. Und dass wir genau diesen Menschen eigentlich, um auch hier wieder das Max Weber-Zitat, entzaubern durch diese Technik. Und wenn ich vielleicht für etwas plädieren darf, würde ich vielleicht sagen, wir brauchen sowas wie eine Wiederverzauberung der Welt. Dann brauchen wir auch keine zauberhafte Technik, die tatsächlich relativ leicht entzaubert werden kann. Das war jetzt sehr, ich hoffe, sehr werbewirksam gesprochen, für dass es sich lohnt, über solche Fragestellungen nachzudenken. Und dann ist diese Schlussfolgerung, nämlich mit, eigentlich ist das gar nicht so einfach, das mit dem Bewusstsein, ist dann vielleicht gar nicht irgendwie so eine deprimierende Einsicht, naja, die Philosophen können schon wieder nicht beantworten, sondern vielleicht ist das einfach so. Ich glaube, das ist auch etwas, was jeder, der sich früher oder später mit Philosophie beschäftigt, irgendwann lernt, und dass es eigentlich gar nicht darum geht, Antworten zu finden auf diese Fragen, sondern einfach die Probleme in ihrer Tiefe zu verstehen. Und manchmal ist es auch schon eine gute Antwort herauszuziehen, so einfach ist das Ganze gar nicht und manche Dinge sind viel komplexer und dadurch haben sie vielleicht gerade ihren Reiz. Und was der Mensch ist und was das Bewusstsein ist, gehört für mich da definitiv dazu.
Könnte man das Thema an der Stelle dann nicht einfach auf sich beruhen lassen?
Könnte man. Man könnte auch einfach gucken, was könnte man mit Computern alles Tolles machen. Und könnte gucken, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz, könnte man natürlich gucken, was kann ich da tatsächlich für tolle Dinge bauen. Ich könnte es zur Krebsvorsorge einsetzen und könnte irgendwie Muster zum Beispiel in der Mammographie erkennen lassen durch künstliche Intelligenztechniken. Ich könnte Erdbeben-Frühwarnsysteme bauen mithilfe von maschinellem Lernen und so weiter und so fort. Das Ganze wird auch getan und das kommt in dieser öffentlichen KI-Debatte häufig ein bisschen zu kurz. Also ja, vielleicht sollte man dieses Bewusstsein-Problem einfach auf sich beruhen lassen und vielleicht sollte man sich auch einfach von diesem Begriff künstliche Intelligenz verabschieden, der alleine schon sozusagen allzu magisch aufgeladen ist. Wenn ich nämlich einfach von spezifischen Techniken in der Softwareentwicklung reden würde, dann klänge das deutlich weniger sexy, als künstliche Intelligenz zu verwenden. Aber das würde vielleicht dem Phänomen, von dem wir reden, mehr gerecht werden. Und dann habe ich immer noch genügend philosophisch aufzuräumen und philosophisch zu tun, indem ich auf bestimmte gesellschaftliche Fehlentwicklungen hinweise, die sich aus dieser Technik ergeben. Sage ich mal ganz frech alles so.
Ja. wenn wir das Thema einstellen würden, müssten wir uns auch nicht die Arbeit mit dem Podcast machen und hätten alle wieder etwas mehr Zeit. Nochmal zur Rolle der Philosophie. Jetzt nochmal ein weiteres Zitat aus deinem Buch, in das ich mit großem Interesse reingeschaut habe. Da sprichst du auch von vernunftbegründeter Philosophie, die immer ein bisschen hinterherhängt. Das hat sie vielleicht mit der Politik gemeinsam, die ja auch auf technischen Fortschritt immer reagiert und dann mit ihren Möglichkeiten der Gesetzgebung, Regulierung und so weiter aktiv wird, nachdem aber über die Technik schon erkennbar wurde, was für neue Möglichkeiten entstehen. Da zitierst du Hegel, Donnerwetter. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Berühmtes Zitat. Eine Erkenntnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist demnach grundsätzlich erst in der Rückschau möglich. Jetzt wollen wir aber auch in die Zukunft insofern schauen, weil wir sie ja gestalten wollen. Also wir wollen ja nicht uns in unser Schicksal ergeben, immer zurückschauen, könnten wir tun, ist aber, glaube ich, jetzt hier in unserem Kontext nicht die Intention, sondern es geht ja auch darum, Zukunft aktiv zu gestalten und auch über Szenarien zu sprechen, die vielleicht wünschenswert sind und andere, die eher abzuwenden sind. Nochmal zurück zur Rolle der Philosophie, die ist ja in einer Zwickmühle. Sollte sie sich dann eher aus den aktuellen Debatten raushalten und in die Vergangenheit schauen oder sich irgendwie mitgestaltend einbringen? Wie siehst du das?
Beides auf jeden Fall. Also auf gar keinen Fall sollte sich die Philosophie raushalten aus aktuellen Debatten. Und natürlich sozusagen sollte die Philosophie auch eine gewisse Rolle spielen bei dieser Frage der Zukunftsgestaltung. Das Zitat, das du gerade vorgelesen hast, also das wunderbare Hegel-Zitat, gerne auch verlinken. Jeder muss mal Hegel gelesen haben, der diesen Podcast hört. Viel ganz konkret in diesem Zusammenhang der Superintelligenzdebatte, wo es natürlich auch um die Zukunft geht, wo ich aber ganz konkret zum Beispiel den Tech-Mark herausgreife, der irgendwie in seinem Buch ein Kapitel hat für die nächsten Milliarden Jahre und einfach irgendwelche Zukunftsvorhersagen über die nächsten Milliarden Jahre trifft, was ein sehr, sehr typisches Motiv in diesen futuristischen KI-Debatten ist. Und ich glaube, wir wären ganz gut beraten, wenn wir uns statt auf die nächsten Milliarden Jahre eher auf die nächsten 5 bis 10 Jahre konzentrieren würden. Und ich glaube, da hat die Philosophie einiges dazu beizutragen, gerade was sozusagen den gesellschaftlich-moralischen Umgang mit künstlicher Intelligenz in unserem konkreten Zusammenleben betrifft, der aber sozusagen häufig zu kurz kommt, weil wir uns eben mit diesen magischen KI-Geschichten aufhalten, die irgendwie von Science-Fiction-Verständnissen geprägt sind, statt dass wir ganz konkret von Fehlentwicklungen sprechen, mit denen wir gegenwärtig zu tun haben, politisch falsch gesteuerten, algorithmenbasierten Entscheidungssystemen, biometrischer Videoüberwachung, KI-gestützten Drohnen, die zur Tötung von Menschen eingesetzt werden und so weiter und so fort. Was uns alle entweder jetzt schon betrifft oder in sehr, sehr naher Zukunft betreffen wird, wo es auch ganz konkrete politische Lösungen Vorschläge gibt. Und ich glaube, in diesen Debatten soll sich die Philosophie auf gar keinen Fall zurückhalten, sondern ganz im Gegenteil ihre ganze Expertise einbringen und darf sie auch gerne, sozusagen, zumindest ich persönlich bin das auch gerne, darf sie auch gerne aktivistisch werden. Und das sehe ich durchaus auch als meinen Job als Philosoph in dieser Debatte an.
Also Sebastian, du beschäftigst dich mit diesen KI-Zukünften und dem philosophischen Gehalt ja nicht nur als Hobby, sondern das ist ja auch echte Arbeit für dich, die irgendwann auch in eine Habilitation einfließen soll. Was interessiert dich persönlich denn gerade eigentlich besonders?
Also die Kernfrage meiner Habilitation wird sein, was das alles mit uns als Menschen macht oder wie die Debatte um künstliche Intelligenz unser Menschenbild verändert oder anders gesagt, wie sich Menschen dadurch bestimmen lassen, wie sie über KI nachdenken. Da führe ich die philosophische Anthropologie als sozusagen als Bindeglied ein zwischen den ganz verschiedenen philosophischen Teildisziplinen, angefangen von dieser Frage, was ist überhaupt KI, also die Metaphysik, hin zu irgendwie der Philosophie des Geistes und dieser Frage, wie denken wir über KI und Bewusstsein nach, hin zu diesen ganz konkreten ethischen, gesellschaftlichen Konsequenzen. Und ich denke, dass bietet sich eben diese Frage, was ist eigentlich der Mensch, auch von Kant als die zentralste aller philosophischen Fragen letztlich angesehen, hervorragend an. Und sozusagen meine Hauptthese ist, die ich versuche zu entwickeln, dass alles, was ich über künstliche Intelligenz sage, letztlich eine Aussage über den Menschen ist. Und das betrifft meines Erachtens insbesondere die Bewusstseinsdebatte, zu der wir ja in das Gespräch eingestiegen sind und die es in diesem Podcast generell vor allem geht, dass im Prinzip jede Positionierung dazu, ob ein Computer Bewusstsein hat, eigentlich eine Aussage darüber ist, was ich unter menschlichem Bewusstsein verstehen möchte. Und dass ich vielleicht zugespitzt sagen könnte, dass wenn ich davon ausgehe, dass es starke KI gibt, dass ich eigentlich meine, menschliche Intelligenz ist schwach. Und da bin ich vielleicht dann aus Überzeugung oder vielleicht auch aus einer gewissen Naivität oder aus einer gewissen Romantik heraus Vertreter einer starken menschlichen Intelligenz, die ich dieser These gerne entgegenhalten würde. Ich sehe aber, wie gesagt, das alles unabhängig davon, wie ich mich in diesen konkreten Fragen positioniere, sehe ich als ein Kernproblem dessen, was wir als Menschen sind und wie die Digitalisierung allgemein oder künstliche Intelligenz im Besonderen uns als Menschen, uns als Gesellschaft, unser Zusammenleben verändert und prägt.
Hast du da eine Vorstellung, welche Anzahl an Druckseiten du nicht überschreiten möchtest? Klingt mir nach einem großen Wurf.
Das klingt nach einem sehr großen Wurf. Ich bin mir doch nicht ganz sicher. Ich glaube, das muss ich doch mal mit meinen Betreuern an der Universität Augsburg absprechen, wie viele Druckseiten sie am Endeffekt lesen möchten und wie viele nicht. Ich könnte dazu natürlich unendlich viele schreiben. Ich versuche es aber in einer Buchform zu halten. Also nicht mehr Druckseiten, als in ein Buch passen. Es soll keine zwei Bände geben. Ich möchte ja auch noch Potenzial für die Forschung danach übrig lassen. Wäre ja auch langweilig, wenn mit der Habilitation schon alles auserzählt wäre.
Wunderbar. Also dann für dieses Vorhaben viel Erfolg. Wir sprechen wieder, wenn es etwas zu besprechen gibt. Vielen Dank, Sebastian Rosengrün.
Ja, vielen Dank.
Das war Sebastian Rosengrün, Philosoph und Autor des Buches Künstliche Intelligenz zur Einführung. Den Link zum Buch und viele weitere Quellen, über die wir sprachen, finden Sie wie immer in der Kurzbeschreibung zu dieser Folge. Redaktion und Aufnahmeleitung Carsten Wendland, die redaktionelle Assistenz lag bei Robin Herrmann. In der kommenden Woche spreche ich mit Christian Hugo Hoffmann. Der Philosoph, Ökonom und Unternehmer ist zurzeit vorwiegend in der Schweiz unterwegs. Er publiziert in einschlägigen wissenschaftlichen Journals, unter anderem zu künstlicher Intelligenz und Bewusstsein. Ich freue mich, wenn es Ihnen wieder gefallen hat und auch diese Folge ein Beitrag für Sie war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war Ihr und Euer Carsten Wendland. Bis bald.